Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Dieses Mal sprechen wir mit Alexis von Hunsbruch, dem Chef der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines. Lange vor der Corona-Krise fiel mir einer seiner Beiträge auf LinkedIn auf, in dem er thematisiert hat, ob es ein Widerspruch ist, einerseits Chef einer Fluglinie zu sein und sich andererseits der Bedeutung des Klimaschutzes bewusst zu sein, gerade mit dem Blick auf die Generation seiner Kinder. Wir sprechen in dieser Folge aber auch darüber, wie sich Gerechtigkeit und Nächstenliebe mit einem Stellenabbauprogramm vertragen und warum seine Kindheit in einem Internat der Benediktiner ihm noch heute hilft, mit Niederlagen umgehen zu können.
Herr von Hunsbruch, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Sehr gerne.
Ich sehe, Sie sind über unsere Zoom-Verbindung, sehe ich, Sie sind im Homeoffice, oder?
So ist es. Ich bin im Homeoffice, so wie alle unsere Mitarbeiter bei Austrian Airlines, schon seit jetzt leider Gottes fast einem Jahr. Aber das ist nun mal die Besonderheit der Pandemie, dass sie uns solche Dinge abverlangt und natürlich auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, ein Stück weit verändert haben.
Ich habe gesehen, Sie haben auch, das muss ungefähr vor einem Jahr gewesen sein, als Sie ins Homeoffice gezogen sind, sage ich mal, auf LinkedIn einen Post gemacht, wo Sie beschrieben haben, wo man sah, wie Ihr Schreibtisch aussieht. Ist das genau der, wo Sie gerade sitzen?
Das stimmt. In der Tat, ja, da habe ich mal so eigentlich nur so aus so einer Laune raus ein Foto von mir selber gemacht im Homeoffice, weil ich hatte das alles sehr stark improvisiert, weil wir ja gleichzeitig auch die Kinder im Homeoffice hatten. Deswegen habe ich mich in einen eigenen Raum zurückgezogen und habe dann halt so ein bisschen zusammengestöpselt. Also ich habe den Kindern ihren Basteltisch aus dem Keller genommen. Ich habe einen uralten Stuhl, der irgendwie als Erbstück sich hier in der Familie immer verfangen hat, mir genommen, weil mein Bürostuhl natürlich schon längst von den Kindern irgendwie okkupiert wurde. Ich habe dann mit verschiedenen Büchern mir irgendwie so einen Stapel gebaut, wo ich mir mein iPad draufgestellt habe, über das ich Videokonferenzen gemacht habe und so. Das fand ich irgendwie so ganz originell, habe dann ein Foto davon gemacht und habe das dann so eigentlich aus einer Laune raus ins Internet gestellt bei LinkedIn und war dann etwas überrascht, weil das ist wirklich komplett viral gegangen. Das ist so, weiß ich, fast 1 Million Mal gesehen und geklickt worden. Und ich habe sehr, sehr viele Bürostühle angeboten bekommen, sehr viele Therapieangebote bekommen wegen meiner schlechten Sitzhaltung. Eigentlich ganz lustig. Aber ja, lustig, dass Sie es auch gesehen haben.
Ja, vor allem fand ich spannend, dass Sie als Vorstandschef so ein Foto haben, das so ganz bricht mit diesen typischen Traditionen. Großes Büro, herrschaftlicher Stuhl, wenn Sie sagen, großer Schreibtisch. Das macht Sie natürlich sehr nahbar. Ist Ihnen das wichtig, diese Nähe zu zeigen, oder war das ein Versehen?
Nein, was heißt Versehen? Also, sag mal, ich glaube, da hat sich ja ohnehin in der Managementkultur ein bisschen was verändert. Also so diese Zeiten, wo Manager sich über Statussymbole wie dickes Auto, Zigarre, großes Eckbüro und dicker Wohlstandsbauch quasi präsentiert und definiert haben, die sind, glaube ich, ein Stück weit vorbei. Ich denke, heute geht das da sehr viel mehr über Leistung, über Inhalt, und ich persönlich sehe auch keinen Grund, jetzt irgendwie meine Rolle mit irgendwelchen Statussymbolen aufzuladen. Ich glaube auch, dass das gar nicht notwendig ist, weil im Unternehmen wissen sowieso alle, wer der Chef ist. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob der jetzt mit großen Statussymbolen rumrennt oder nicht. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, wenn die Leute auch sehen, dass ich genauso einer bin wie alle anderen auch. Und das, ja, das gibt ein bisschen mehr Nähe, die mir auch ein Stück weit wichtig ist.
Sehr spannend. Herr Hunsbruch, wie alle anderen Gäste haben Sie bestimmt auch 3 Gegenstände mitgebracht. Wollen Sie uns einfach einen zeigen, beschreiben, mit dem wir starten? Das symbolisiert ja immer einen Wert dahinter.
Genau. Also ich musste eine Weile nachdenken, was für 3 Gegenstände ich jetzt mitbringe. Das ist der erste Gegenstand. Ich weiß nicht, ob Sie sehen können, was das ist. Das ist ein Spektiv, das soll aber eigentlich ein Teleskop darstellen. Ich habe auch ein schönes großes Teleskop, das habe ich noch nicht hier in Wien. Also deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen Spektiv vorlieb genommen, was aber auch sehr, sehr gut hilft, um sehr weite Dinge sehr nah zu sehen. Mhm. Der Hintergrund dazu ist, dass ich von meiner Ausbildung eigentlich Wissenschaftler bin. Ich habe Physik studiert und habe in einem Thema aus der Astrophysik promoviert über Neutronensterne und hatte auch eine Zeit, wo ich mich sehr intensiv mit Astronomie beschäftigt habe, wo ich viel mit Teleskopen nachts den Himmel angeschaut habe. Insofern ist das ein Gerät, das mich eigentlich mein, mein Leben oder vor allem meine Ausbildung durch sehr, sehr intensiv begleitet hat. Und deswegen habe ich dieses Gerät das mal ausgewählt als ein Symbol.
Und welchen Wert symbolisiert das für Sie? Was steckt dahinter? Was verbinden Sie damit?
Ja, da stecken vielleicht mehrere Dinge dahinter. Also das eine ist, mit dem Teleskop schaut man in die Ferne. Das ist natürlich etwas, was man auch als Führungskraft, als Chef eines Unternehmens oder eigentlich als in jeder Führungsrolle ja natürlich tun muss. Ja, da geht es dann darum, dass man eben nicht nur quasi das tägliche Geschäft am Laufen hält. Im Gegenteil, das sollte man eigentlich gar nicht machen. Dafür gibt es normalerweise Leute, die das besser können im Unternehmen, sondern es geht darum, in die Ferne zu schauen und sich zu überlegen, was wird das Nächste sein, was passiert? Worauf muss ich mich, worauf muss ich das Unternehmen einstellen? Welche Dinge muss ich am Unternehmen verändern und nicht unbedingt im Tagesgeschäft verändern? Das sind die Dinge, die, glaube ich, wichtig sind. Das heißt, steht für mich auch ein Stück weit für Strategie, für Vision, in einer gewissen Weise auch für Zielstrebigkeit. Und ich glaube, dieser Gestaltungsanspruch, der aus der Fernsicht, auch aus der Außensicht dann entsteht, wenn man sich dann überlegt, was sind jetzt eigentlich die Dinge, die ich verändern muss, die sind das, was eigentlich das Handeln einer Führungskraft treiben sollte.
Das finde ich sehr spannend, aber vermutlich im letzten Jahr wurde das ziemlich strapaziert, oder? Das war ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber für manchmal ist es ja schon schwierig vorauszusehen, was die Politik nächste Woche entscheidet.
Ich sag mal, das imaginäre Teleskop war zwar so wichtig wie noch nie im letzten Jahr, aber auch so trübe wie noch nie im letzten Jahr. Und das letzte Jahr war in der Tat etwas, was, glaube ich, jeder Führungskraft Unglaubliches abverlangt hat, gerade in solchen Branchen wie unserer. Also vielleicht auch, um das kurz zu illustrieren. Wir haben, glaube ich, Ende Januar zum ersten Mal was von Corona gemerkt und 6 Wochen später haben wir unseren Betrieb vollständig eingestellt. Also wir haben alle Flugzeuge zurück nach Wien geholt, am Boden gestellt und gesagt, so Leute, das war's jetzt. Und wir wissen auch nicht, für wie lange, das kann jetzt ganz schön lange dauern. Und am Ende standen sie 3 Monate am Boden. Und als wir dann im Juni letzten Jahres wieder begonnen haben zu fliegen, sind wir so richtig über 15-20% unserer Kapazität gar nicht hinausgekommen. Und auf dem Niveau sind wir heute noch. Und zwar nach einem knappen Jahr. Und die Frage, wie navigiert man dadurch, wo ich ja selber auch gar nicht weiß, wie geht das jetzt weiter? Wie entwickelt sich die Pandemie? Wann kommen Impfstoffe? Funktionieren die Impfstoffe? Wie ist es mit den Testen? Wann werden sich endlich die Regierungen mal zusammenraufen, einheitlich zu agieren und nicht jeder irgendwie sein eigenes Süppchen zu kochen? Das ist natürlich total schwierig. Gleichzeitig erwarten natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir als Führungsmannschaft, ich als Unternehmenschef, ein Stück weit Zuversicht ausstrahle und auch weiß, was zu tun ist, um irgendwie dieser Zuversicht auch Substanz zu geben. Ja, und das hat natürlich viel mit dem Teleskop zu tun. Man kann es zwar nicht so weit sehen, aber man muss trotzdem sagen, dort ist Norden, da hinten gibt es ein Licht und dort steuern wir jetzt hin. Und wenn wir alle zusammenhalten, die richtigen Dinge tun, dann werden wir es auch erreichen.
Und sehen Sie denn Licht im Moment? Wenn Sie jetzt so ein, keine Ahnung, Sie haben gesagt, ein Jahr nach vorne blicken.
Ja, Teleskopen kann man ja normalerweise weit schauen. Also in der Pandemie ist es offensichtlich auch wichtig, weit zu schauen. Natürlich gibt es Licht am Ende, das ist ja vollkommen klar. Diese Pandemie, die hat uns jetzt zwar alle erwischt wie eine Naturkatastrophe, die zieht sich auch viel länger und wir sind, glaube ich, auch alle viel frustrierter und ermüdeter, als wir uns das vorher vorgestellt haben. Aber trotzdem wird diese Pandemie irgendwann besiegt sein oder soweit unter Kontrolle sein, dass auch wieder Normalität ins Leben zurückkehrt. Und die Menschen wollen reisen. Die Menschen wollen wieder ihre alten Freiheiten zurückgewinnen. Die wollen ins Hotel gehen, die wollen ins Restaurant gehen, die wollen Skifahren gehen, die wollen ins Konzert gehen. Das sind ja quasi Grundbedürfnisse der Menschen und deswegen werden auch wiederkommen. Und mit der Impfung haben wir ja nun wirklich auch ein sehr plausibles Instrument, mit dem diese Freiheit wieder zurückkommen kann, verbunden mit Tests und was es auch immer da alles geben wird. Also insofern, ich bin grundsätzlich sehr optimistisch. Der Punkt, den wir halt alle nicht wissen, ist, wie lange dauert das noch? Aber wir rechnen schon damit, im Sommer sollte schon deutlich mehr gehen als heute.
Und auch ein Stück weit, wie sieht die Welt nach der Pandemie aus? Es rechnen ja viele damit, also das, was wir jetzt gerade machen, ist Normalität geworden, nämlich einen Videocall zu machen, Homeoffice wird üblicher, sozusagen, wie sieht die Arbeitswelt aus? Das ist ja alles noch nicht ganz ausdefiniert.
So ist es und auch dafür brauchen wir wieder das Teleskop, weil wir müssen auch hinter die Pandemie schauen und uns genau diese Frage stellen. Und ich sage immer, wenn mich Leute fragen, wie managt man eigentlich so eine Krise, dann sage ich immer, es gibt eigentlich zwei Komponenten. Es gibt einmal das operative Krisenmanagement. Also wie gehe ich jetzt mit den täglich sich verändernden Situationen um? Dort darf ich nicht mehr hinfliegen, da werden Tests fordert, dort darf ich nur Leute mit Antikörpern hinfliegen und was weiß ich. Also tägliches Krisenmanagement, wie organisiere ich es im Büro und so weiter. Und dann gibt es aber auch das strategische Krisenmanagement. Und das ist mindestens so wichtig. Nämlich die Frage, was erwartet uns nach der Krise? Wie wird der Markt hinterher aussehen? Und auch welche Chancen ergeben sich vielleicht aus der Krise, um Dinge zu verändern, die vielleicht außerhalb der Krise nicht so leicht gewesen wären zu verändern. Ganz speziell bei den Geschäftsreisen glauben wir, dass es da eine gewisse Reduktion geben wird. Und zwar genau wegen dieser Videokonferenzen. Wie groß der sein wird, weiß kein Mensch. Ich spreche auch mit vielen Kunden. Also je näher mein Gesprächspartner bei einem Kunden beim Finanzvorstand ist, desto ambitionierter ist er in seiner Annahme, wie wenig nur zurückkommen wird, weil die freuen sich auch alle über die gesparten Dienstreisekosten. Klar. Persönlich glaube ich, es wird schon, also Geschäft hat ja viel mit Vertrauen zu tun, das hat viel mit Begegnungen zu tun. Also die Leute werden schon wieder reisen, aber es wird einen bestimmten Prozentsatz geben, der nicht zurückkommt. Im Privatreisesegment, glauben wir, wird es eigentlich recht gut zurückkommen, weil die Menschen wollen eben auch lieber die Füße in den Sand am Meer stecken, als den Kopf in den Sand zu Hause.
Ja klar, das stimmt. Und wird es dadurch teurer? Das ist natürlich die Frage, die sich alle stellen.
Das ist die 100-Millionen-Dollar-Frage. Also ich persönlich glaube, dass es langfristig nicht teurer wird, weil dieser Trend, dass es immer größere Flugzeuge und immer mehr Kapazität gibt, der wird sich auch weiter fortsetzen. Es wird jetzt vielleicht so ein paar Schwankungen geben in der Hochlaufphase, weil eben viele Fluggesellschaften nicht so schnell hochkommen, weil vielleicht auch viele Flugzeuge jetzt erstmal geparkt sind. Aber auf die Dauer, denke ich, wird das Preisniveau weiterhin attraktiv für die Kunden und das wettbewerbsanspruchsvoll für die Fluggesellschaften bleiben.
Verstehe. Lass uns jetzt nochmal kurz zurück zu Ihrem Spektiv kommen. Was gucken Sie denn da normalerweise damit an, wenn Sie damit unterwegs sind? Sind das Tiere, sind das Pflanzen?
Also mit dem Spektiv tatsächlich eher Tiere, Natur, wenn ich in den Bergen bin. Das schaue ich mir sehr gerne an. Aber ich benutze es tatsächlich auch, um in die Sterne zu schauen und meinen Kindern vor allen Dingen da was zu zeigen. Jetzt gab es kurz vor Weihnachten zum Beispiel eine spannende Situation, wo der Saturn und der Jupiter nebeneinander standen. Das war eine ganz spannende Situation, wo man es den Kindern nochmal erklären konnte, mit den Monden vom Jupiter, mit dem Ring vom Saturn und wie das ausschaut und dass diese Konjunktion vielleicht genau das war, was vor 2000 Jahren den Weihnachtsstern in der Bibel produziert hat. Da gab es nämlich auch so etwa um diese Zeit um Christi Geburt herum eine Konjunktion von Saturn und Jupiter. Und irgendwas muss sich ja damals abgespielt haben am Himmel, sonst gäbe es die Geschichte vom Weihnachtsstern nicht. Und dann stelle ich dann schon mal das Spektiv auf ein Stativ in den Garten und dann lasse ich die Kinder durchschauen. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut.
Klasse, das klingt sehr spannend.
Aber für mich hat so ein Teleskop natürlich auch ist für mich auch nochmal eine Erinnerung in meine Wissenschaftlerzeit. Und das steht für mich deswegen nicht nur für den Blick nach vorne, sondern auch ein Stück weit für Analytik, für Faktenbasiertheit, für genau hinschauen. Das sind Dinge, die für mich auch wichtig sind jetzt in meinem täglichen Managementleben, eben nicht nur auf irgendeiner Flughöhe unterwegs zu sein und diese Dinge aus der Ferne zu sehen und mal ein paar schlaue Sprüche zu machen, sondern ich bin schon einer, der, wenn es mal wichtig ist, auch sehr tief reinsteigen kann, um die Dinge eben auch zu verstehen, weil ich glaube, dann kann man am Ende auch die besseren Entscheidungen treffen. Ja. Und natürlich hat es auch was mit Kommunikation zu tun, weil als Wissenschaftler habe ich damals schon gemerkt, beschäftigt man sich mit aus Sicht der Außenwelt völlig absurden, abstrusen, unbedeutenden, was auch immer, komplizierten Themen. Und ich habe damals schon sehr viel Zeit damit verbracht, darüber zu reden und Laien zu erklären, was da sich da eigentlich abspielt alles am Himmel. Und diese Frage, wie erkläre ich komplizierte Sachverhalte Menschen, die nichts davon verstehen und wie kann ich die nicht nur so erklären, dass die verstehen, sondern sie auch noch so erklären, dass sie spannend finden. Das ist etwas, was ich als Student schon sehr, sehr stark gemacht habe, eben kommend aus dieser ganzen astrophysikalischen Umgebung. Und das ist etwas, was ich jetzt merke, was in meiner Rolle als Chef eines Unternehmens natürlich auch extrem wichtig ist, diese Kommunikation nach innen, nach außen, zur Politik, zu den Medien. Wir müssen ja erklären, warum ist es richtig, eine Austrian Airlines zu retten? Warum lassen wir nicht einfach pleite gehen und schauen mal, was passiert? Irgendeiner wird schon fliegen. Und deswegen Kommunikation sehr wichtig.
Ja, haben Sie das Gefühl, Sie kommen damit durch? Also ist das was, was gehört wird, was gesehen wird? Oder ist, ich denke nur gerade deswegen, dass ein paar Wissenschaftler, die sich mit Corona beschäftigen, ja da teilweise auch ihr Leid klagen. Sie sagen, es wird verzerrt, es ist nicht richtig dargestellt. Wie blicken Sie da drauf?
Na, ich glaube schon, dass die Leute zuhören. Also mal wichtig ist natürlich, dass die Leute sich auch dafür interessieren, was man ihnen erzählt, aber ich glaube schon, dass die Leute zuhören. Mhm. Und wir haben es, ich habe es auch selber gemerkt, dass wir hier letztes Jahr in einer sehr komplexen Verhandlungssituation mit Regierung, Banken, Gewerkschaften, Lieferanten, was weiß ich, Eigentümer und so weiter, ein großes Rettungspaket verhandelt haben. Das war schon nicht so ganz einfach, auch jedem verständlich zu machen, warum das notwendig ist und vor allen Dingen auch den Medien und so. Und ich glaube, das ist im Endeffekt schon gelungen, weil sonst hätten wir das auch gar nicht hingekriegt, sonst hätten wir auch gar nicht dieses Paket bekommen, das uns am Ende am Leben erhalten hat.
Ja. Wunderbar. Wollen Sie da noch was ergänzen? Sonst würde ich Sie nach dem zweiten Gegenstand fragen.
Ja, wir können gerne zum zweiten übergehen. Das ist ein Foto und ich würde es Ihnen jetzt gerne einblenden, aber das ist gerade ein bisschen schwierig. Ich will es vielleicht mal eher beschreiben. Das ist ein Foto, das zeigt eine Schule, in der ich mal war als Schüler 4 Jahre lang. Das war ein Benediktinerkloster in der Schweiz. Das war die Stiftsschule Engelberg. Das ist also in der mitten in den Schweizer Bergen gelegen, wunderschön, am herrlichen Hochtal, ein Benediktinerkloster. Und wir hatten oder haben ein Internat und in diesem Internat bin ich 4 Jahre lang gewesen.
Mhm. Wie alt waren Sie da?
Ich war 12, als ich dorthin ging. Mhm. Dann war ich 4 Jahre dort und mit 16 bin ich wieder gegangen und bin dann ein anderes Internat in England und dann später nach Deutschland und habe da in einer ganz normalen städtischen Gymnasium dann Abitur gemacht. So, warum Engelberg, warum diese Klosterschule? Weil die mich auch in zwei Richtungen doch geprägt hat. Das eine ist, so eine Klosterschule, es war eben Benediktinerkloster, das ist ein Umfeld, in dem christliche Werte sehr stark gelebt und gelehrt werden. Ich komme selber aus einer recht traditionellen Familie, in gewisser Weise auch sehr aufgeschlossen, aber auch mit sehr traditionellen Werten, wo eben auch gerade christliche Werte, auch ein katholisches Leben eine wichtige Rolle gespielt haben. Und das ist auch etwas, was ich für mich im Leben übernommen habe, also was wir auch heute weiterhin leben, auch wenn das vielleicht total unmodern klingt, aber trotzdem mir wichtig ist, meiner Familie wichtig ist, auch ich habe auch 5 Kinder und mir deswegen auch in der Kindererziehung sehr wichtig ist, dass die Werte, auf denen eigentlich unser Abendland fußt, dass wir die auch wirklich leben und auch verstehen. Ja, und was sind das für Werte? Christliche Werte, da gibt es ja wieder ein
genau
Spektrum.
Das wäre genau gewesen, genau. Das
genau,
ist,
aber
das sind welche, die Ihnen besonders wichtig sind in dem Spektrum?
Naja, also was zum Beispiel wichtig ist in den christlichen Werten, ist ein Respekt für alle Menschen und für die Schöpfung, dass man Menschen ungeachtet ihrer sozialen Stellung, ihrer Herkunft, ihrer was auch immer mit dem gleichen Respekt behandelt und nicht zwischen oben und unten, zwischen gut und böse und so weiter unterscheidet, dass man Respekt gegenüber der Schöpfung hat. Und das ist etwas, was offen gestanden natürlich von außen eine gewisse Ambivalenz hat. Da ist einer Chef von der Fluggesellschaft, der lässt hier munter CO2 in die Luft und redet von Respekt für die Schöpfung. Können wir uns sicher damit gleich mal drüber unterhalten, wie das geht und warum das. Aber ich komme vielleicht gleich nochmal zu. Ja, dann ist Toleranz und Nächstenliebe ist natürlich ein sind wichtige christliche Werte, Gerechtigkeit und Recht. Damit auch Wahrheit. Also die Frage, erzähle ich den Menschen die Wahrheit oder erzähle ich ihnen irgendwie einen Blödsinn? Und dann aber auch Hilfe für die Schwachen. So, ich würde jetzt nicht sagen, dass man all das, was ich jetzt aufgezählt habe, jetzt so 1:1 immer im Managementleben übersetzen kann oder leben kann oder immer von außen betrachtet zumindest diesen Werten gerecht wird. Aber sie sind doch ein Wertegerüst, das mich zumindest in meiner Jugend sehr stark geprägt hat und was ich auch versuche, im normalen Leben, so gut es geht, auch zu leben.
Wie ist denn das mit diesem Wert der Wahrheit? Kann man das als Chef, kann man immer den Menschen ganz aufrichtig die Wahrheit sagen? Geht das? Oder gibt es Situationen, wo Sie gemerkt haben, ui, das ist jetzt schwierig, wofür Sie auch manchmal Gründe geben kann, das nicht alles offen zu legen?
Ja, also Wahrheit heißt ja erstmal, dass die Sachen, die man sagt, wahr sind. Also wenn ich etwas sage, dann nehme ich schon für mich in Anspruch, dass ich die Leute nicht anlüge, sondern dass ich ihnen ein wahres Bild der Situation oder dass ich ihnen wahre Aussagen gebe. Es kann natürlich gut sein, und das ist auch verständlich, dass es vielleicht bestimmte Dinge gibt, die erzähle ich jetzt vielleicht nicht, weil sie vielleicht noch nicht ausgegoren sind, weil sie vielleicht noch aus welchen Gründen auch immer, weil sie vielleicht auch einen geheimen Charakter haben, weil sie vielleicht auch Persönlichkeiten berühren, über die man vielleicht besser nicht redet in der Öffentlichkeit. Also Wahrheit heißt ja nicht, ich erzähle alles, was ich weiß. Aber Wahrheit heißt schon, wenn ich was erzähle, dann ist das, was ich erzähle, in sich wahr. Und das war jetzt schon auch eine Herausforderung in der Krise, weil die Frage, die sich einem dann natürlich stellt, ist, wie offen bin ich, was die Situation betrifft und auch was meine Einschätzung der Situation betrifft. Erzähle ich den Leuten, hey, wir haben zwar einen Plan, wo es hingehen kann, aber es kann auch verdammt schief gehen und wir sind mit einem Bein in der Insolvenz. Erzähle ich das den Leuten oder tue ich so, als in Butter und Watte?
Haben Sie es gemacht? Und
also Ersteres, also ich habe gesagt, es gibt einen Weg, mit dem wir hier durchkommen können. Der ist schwierig, aber er ist möglich. Aber es kann an ganz, ganz vielen Stellen schiefgehen und war auch total transparent, zusammen mit meinen Vorstandskollegen, total transparent, was das bedeutet, wenn es schief geht und was nötig ist, damit es nicht schief geht. Und ich habe gemerkt, das wurde sehr wertschätzend wahrgenommen von den Mitarbeitern. Ich glaube, also auch in der Rückschau, es geht auch in Wahrheit gar nicht anders, weil die sind ja nicht blöd. Ja. Die wissen ja selber, in was für einer Situation wir sind. Die wissen auch, dass ich kein Zauberer bin, der jetzt irgendwie, sondern die kennen ja die Situation. Und wenn man denen dann irgendwas erzählt, wo die sagen, das ist doch, also es glaubt doch selber nicht, was er erzählt, dann kostet das Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit ist ein hohes Gut, ein ganz hohes Gut.
Das stimmt. Sie wollten aber auch noch was über Nachhaltigkeit sagen. Sie haben es ja schon angesprochen, dass da eine Ambivalenz gibt zwischen der Wertschätzung gegenüber der Natur, der Schöpfung und andererseits eine Fluglinie, die natürlich qua ihrem Geschäftsmodell nicht unbedingt umweltfreundlich ist, oder?
Ja, und das ist natürlich wie bei vielen Themen letztlich etwas, was eben man nicht eindimensional betrachten kann, so nach dem Motto, stößt CO2 aus, also doof, sondern das gibt jetzt natürlich wieder vieles Gutes und Schlechtes. Also ja, Fliegen stößt CO2 aus. Und vielleicht noch ein bisschen Zahlen zu fassen. 2,8% des weltweiten CO2-Ausstoßes entfällt auf die Luftfahrt. 2,8% ist viel, also so viel, dass man auf jeden Fall so viel wie möglich davon reduzieren sollte. Aber es ist jetzt nicht so viel, dass der Verzicht aufs Fliegen alleine das Weltklima rettet. Also das ist mal der eine Teil der Wahrheit. Das andere ist, dass das Fliegen ja jetzt ja kein Selbstzweck der CO2-Verschmutzung oder atmosphärischen Verschmutzung hat, sondern der Zweck des Fliegens ist es ja, Menschen und Waren zu transportieren und Kulturen zu verbinden, Länder zu verbinden, auch Wohlstand zu verteilen auf der Welt. Und dass es heute eine Zeit ist, in der es noch nie so wenig arme und hungernde Menschen auf der Welt gab, historisch, hat natürlich nicht nur was mit dem Fliegen zu tun, aber auch was mit dem Fliegen zu tun. Weil gerade das Fliegen ermöglicht es, dass Touristen zum Beispiel in arme Regionen gehen und dort als Touristen Geld hinbringen. Dass Menschen in Regionen, die sonst unerreichbar wären, Produkte produzieren können, die dann unter anderem mit dem Flugzeug hierher geflogen werden. Ich habe selber gesehen in Afrika und in Südamerika, war ich auf riesigen Blumenfarmen, wo die Leute zu Zehntausenden Blumen angebaut haben, Tulpen, Rosen und so weiter, und die zu Sträußen gebunden haben. Und die werden alle mit Luftfracht transportiert, weil die werden nicht in Südamerika und Afrika gebraucht, sondern in Europa und in Amerika. Mhm. Die werden mit dem Flugzeug geflogen. Mit dem Schiff geht das nicht. Gäbe es das Flugzeug nicht, dann würden diese 10.000 Menschen alle keine Arbeit haben, weil die leben von den Blumen, die wir uns hier, also es ist jetzt nur ein einzelnes Beispiel. Ja. Und auch die Völkerverständigung, die durch das Fliegen ermöglicht wird, ist sicherlich auch einer der Treiber dafür, dass es noch nie so wenig kriegerische Konflikte auf der Welt gab, wie es heute gab. Also es gibt viele gute Dinge, die mit dem Fliegen zusammenhängen, aber es gibt natürlich auch den Umstand, dass Fliegen CO2 produziert, wie viele andere Dinge auch. So, und deswegen, ich bin da auch immer gerne in der Diskussion, weil ich bin auf dem Thema wirklich ein Stück sensibel, weil mir natürlich auch dieses Thema Klima als Mensch, als Bürger, als Familienvater ein Anliegen ist, ich aber gleichzeitig einer Fluggesellschaft vorstehe. Also frage ich mich natürlich, was sollten wir denn jetzt tun? Jetzt erlebe ich natürlich die Diskussion, ja, man soll halt nicht mehr fliegen. So, wenn ich jetzt aber nicht mehr fliege, dann muss man sagen, das hat viele, viele Nachteile, weil all die positiven Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, dann eben nicht mehr funktionieren. Also sage ich, nein, was wir machen müssen, ist uns zu fragen, wie können wir Fliegen so klimafreundlich wie möglich machen? Mhm. 4 von 5 Menschen auf dem Planeten sind noch nie geflogen. Die wollen alle irgendwann, die werden auch alle irgendwann fliegen. Also müssen wir Fliegen klimafreundlich machen. Und da gibt es eine ganze Reihe technische Möglichkeiten, die wir noch bei weitem nicht ausgeschöpft haben. Und dafür kämpfe und arbeite ich.
Und gibt es auch einen Unterschied in, welche Flüge sozusagen sinnvoll sind und welche nicht? Könnte man da auch ansetzen? Sie sagten ja gerade, Luftfracht ist ja ein spannendes Thema, weil das natürlich mit dazu beiträgt, den Wohlstand zu verteilen, vielleicht mehr als der Personenverkehr.
Ja, Personenverkehr in sich genauso, ja, weil, wie gesagt, allein die Touristen, dann in einer globalisierten Welt, die Geschäftsreisen, die ermöglichen natürlich, oder das Fliegen ermöglicht erst das Verbinden der Welt in einer Form, dass auch Unternehmen zum Beispiel in Regionen auf der Welt produzieren können, Fabriken haben können, die es dort sonst nicht geben würde, wenn es nicht möglich wäre, da auch immer regelmäßig hin und her zu fliegen. Also ich glaube, das ist schon da. Ja, gibt es Flüge oder gibt es Reisen, die nicht nötig sind? Also ich würde mal sagen, vor allen Dingen, natürlich gibt es Reisen, die nicht nötig sind. Man kann sicher darüber diskutieren, ob so der Wochenend-Spaßtrip für 19,90 € nach Mallorca jetzt richtig ist oder nicht. Habe ich auch meine persönliche Meinung zu. Also das sehe ich auch ein Stück weit kritisch. Aber das ändert am Ende des Tages nichts an dem Umstand, dass eben sehr viel gereist wird und auch weiter gereist werden wird. Weil selbst wenn man diese unnötigen, in Anführungsstrichen, Reisen abschneidet, dann bleibt immer noch genügend übrig. Und das Grundwachstum, das jetzt zumindest mal vor Corona da war und irgendwann nach Corona auch wiederkommen wird, die Grundtrends, die das Fliegen zu einer Wachstumsbranche gemacht haben, die bleiben absolut intakt.
Jetzt noch eine letzte Frage zu dem Themenkomplex. Sie haben ja gesagt, es ist fast ein bisschen unmodern, wenn man sagt, man erzieht die Kinder in christlichen Werten. Ist das so? Empfinden Sie das so? Und wie gehen die Kinder damit um? Also jetzt auf einer großen Ebene.
Also ich glaube, die gehen da sehr gut mit um. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so absurd, sonntags in die Kirche zu gehen. Das ist ja, glaube ich, auch ein Stück weit okay. Aber es gilt halt heute nicht mehr so richtig als modern. Aber ich halte das für einen ganz wichtigen Teil eben auch der Wertevermittlung, abgesehen davon, dass ich auch den Glauben für etwas höchst Vermittelnswertes halte. Und deswegen leben wir das in dieser Form. Die Kinder gehen damit natürlich gut um. Das ist hier in Österreich übrigens auch ein bisschen einfacher, weil das hier in Österreich auch noch ein Stückchen verbreiteter ist als vielleicht in anderen Ländern. Aber da muss ja jeder auch für sich selber entscheiden, wie er das handhabt, kommt wieder das Thema Toleranz ins Spiel. Aber wir haben das für uns so entschieden und das ist, glaube ich, auch gut so. Ich glaube noch was anderes, was mich auch in Engelberg in diesem Internat bewegt hat, nämlich ich war da in der Schule so ein bisschen auch als Schüler in so einer gewissen Außenseiterrolle aus unterschiedlichen Gründen, die ich auch nicht mehr so hundertprozentig nachvollziehen kann, aber es war halt so. Und das war etwas, was für mich schon auch ein Stückchen prägend war, nicht nur auch zu wissen, wie das Leben sich anfühlt, wenn man jetzt nicht gerade oben aufschwimmt, was mir heute manchmal auch hilft, irgendwie zu verstehen, was in anderen Menschen vorgeht, aber auch so eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln. Also quasi mit Niederlagen, mit vielleicht auch mal der einen oder anderen Demütigung dann auch emotional umgehen zu können. Und da muss ich sagen, in einer Führungsrolle ist das eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, eine gewisse Frustrationstoleranz eben auch haben zu können, weil da passieren einem ständig Dinge, die einen auch wahnsinnig ärgern und mit denen man dann umgehen muss. Und wenn man damit nicht umgehen kann, dann ist das sehr schwierig, so eine Führungsrolle auszufüllen. Deswegen glaube ich, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Wie man diese Werte, auch gerade diese christlichen Werte, wie man die jetzt eigentlich verbindet mit der Anforderung, als Manager auch Entscheidungen zu treffen, die zumindest vordergründig diesen Werten widersprechen. Das ist ein Thema, das mich auch immer wieder umtreibt. Also die Frage, wie kann ich das eigentlich vereinbaren, dass es vielleicht notwendig ist, bestimmte Restrukturierungsschritte zu setzen, sich auch aktiv vom Personal zu trennen in bestimmten Situationen, weil es fürs Unternehmen richtig ist, wohl wissend, dass es dann bei den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu entsprechendem Leid führt.
Und Sie haben vorher auch bei den christlichen Werten gesagt, dass Ihnen Gerechtigkeit am Herzen liegt. Ist das nicht auch ein schwieriges Element, gerade wenn es jetzt um Stellenabbau geht, bei wem baut man ab, wie gerecht funktioniert das, wie gehen Sie damit um?
Also Gerechtigkeit und Recht habe ich als christliche Werte aufgezählt. Also erstmal Recht ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Wert. Mhm. Also heutzutage sagt man logischerweise, war nicht immer so, dass das Recht immer als ein sehr hohes Gut galt. Aber für mich ist das logischerweise wie für alle meine Kollegen ein sehr, sehr hoher Wert. Gerechtigkeit im Sinne von Nachvollziehbarkeit, was die Gründe für bestimmte Entscheidungen sind, das nehme ich schon für mich in Anspruch. Dass jede Entscheidung immer von jedem als ultimativ gerecht empfunden wird, wahrscheinlich nicht, aber das ist auch halt nicht immer möglich, ja, weil das Leben ist eben nicht schwarz-weiß. Aber deswegen aber ich nehme trotzdem für mich in Anspruch, dass die Begründung, warum eine Entscheidung so gefallen ist, wie sie gefallen ist, eine innere Nachvollziehbarkeit hat und damit auch zumindest eine innere Gerechtigkeit hat, auch wenn sie vielleicht den einen trifft und den anderen nicht, aber da gibt es dann auch einen Grund für. Das ist dann nicht gegen die Person gerichtet, das ist vielleicht der Punkt, wo die Gerechtigkeit reinkommt, es geht nicht gegen das Individuum, sondern im Zweifelsfall in dieser Situation möglicherweise gegen die Rolle, die jemand jetzt in einem Unternehmen annimmt, dass diese Rolle vielleicht nicht mehr benötigt oder nicht mehr so benötigt wird, das hat aber nichts damit zu tun, dass dieser Mensch, der diese Rolle bekleidet, dass an dem irgendetwas falsch wäre. Der soll weiter exakt die gleiche Wertschätzung erfahren, wie er vorher erfahren hat, aber seine sitzt möglicherweise zum falschen Ort, am falschen Ort, zur falschen Zeit.
Vielleicht noch eine Abschlussfrage im Ausblick auf den Weltfrauentag, der nächste Woche stattfindet. Wie gerecht empfinden Sie die Situation bei Ihnen im Unternehmen? Die Balance zwischen Mann und Frau oder vielleicht anderen diversen Gruppen?
Ja, also ich bin grundsätzlich jemand, der ein großer Anhänger von Diversität ist, weil ich einfach überzeugt bin, je diverser eine Gruppe ist, desto kreativer ist sie und Kreativität ist einfach ganz, ganz wichtig, wenn man erfolgreich sein will. Und ich arbeite super gern mit möglichst bunten Gruppen zusammen. Allerdings muss man auch sagen, in der Luftfahrt ist das mit dem Bund häufig nicht so weit her. Also aus unterschiedlichen Ursachen. Wir haben zumindest bei uns im Management-Team im Vergleich zu anderen Fluggesellschaften, glaube ich, eine relativ hohe Quote von Frauen. Das ist erstmal gut und richtig und tue auch viel dafür, das weiter zu fördern. Aber ist es genug? Wahrscheinlich nicht. Ist auch, also wie gesagt, ist auch nicht immer so einfach. Im Unternehmen insgesamt sind wir aber sehr gut verteilt. Also wir haben etwa die Hälfte Frauen, die Hälfte Männer, aber das ist eben sehr ungleich verteilt. Also in der Kabinenbesatzung ist zu 90% weiblich, 10% männlich. Cockpit ist 95% männlich. Es gleicht sich dann am Ende aus. Es ist aber dann eben sehr polarisiert und das gefällt mir eigentlich nicht. Aber das sind eben Dinge, die kann man auch nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Aber ich finde es richtig, dass die Gesellschaft sich sehr dafür engagiert, dass diese Diversität zunimmt. Also nicht nur, aber auch und ganz speziell Frauen. Und ich halte es auch für ungemein wichtig, dass für Frauen die Rahmenbedingungen so verbessert werden, dass Frauen auch in der Lage sind, was zu tun. Ich glaube, da haben wir gerade in Deutschland und Österreich auch noch einen großen Nachholbedarf. Und zum Beispiel sowas wie Frauenquote. Ich habe da viele, viele Jahre die Meinung vertreten, Frauenquote ist doof, weil es soll ja am Ende um die richtige Besetzung gehen und Frauenquote bringt dann potenziell die schlechtere Besetzung nach oben, weil man gezwungen ist, die Frauenquote zu erfüllen. Das war so eine Meinung, die ich mal lange vertreten habe. Aber ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen von abgerückt, persönlich, weil ich auch einfach zur Kenntnis nehmen muss, so in der Rückschau, dass die Methoden, die nicht eine harte Quote beinhaltet haben, im Endeffekt eben auch nicht wirklich gewirkt haben. Also nur da, wo Frauenquoten wirklich hart eingeführt wurden, ist dann tatsächlich der Frauenanteil auch nach oben gegangen. Bei allen freiwilligen Verpflichtungen ist er mal so ein bisschen hochgeflackert und dann irgendwie wieder abgeflaut. Und deswegen glaube ich schon, dass uns das letztlich auch zwingt, die Rahmenbedingungen dann der Form zu schaffen, dass eben Frauen auch in ausreichender Anzahl in die entsprechenden Führungspositionen kommen.
Das stimmt. Es gibt ja in Deutschland die Quote für Aufsichtsräte. Da hieß es damals schon bei der Einführung, um Gottes Willen, da werden die Unternehmen in den Ruin getrieben, weil da unfähige Frauen sitzen. Aber das ist gar nicht passiert. Wie ist da Ihr Blick drauf? Würde das Unternehmen, Ihr Unternehmen, andere Unternehmen destabilisieren, wenn wir jetzt 30% Frauen im Vorstand hätten?
Wieso das denn? Also im Gegenteil, ich meine, das stabilisiert doch ungemein. Also ich meine, ich muss das ein bisschen sagen, weil ich habe vier Töchter und deswegen bin ich so ein großer Fan von weiblichen. Ich meine, aber Schluss der Seite, ich finde, dass gerade in Managementrunden es ungemein heilsam sind, wenn Frauen dabei sind, weil Frauen einfach auch eine andere Blickweise auf die gleichen Themen haben. Und diese andere Blickweise ist unglaublich hilfreich, um die Dinge auch richtig einschätzen zu können. Im Management geht es immer darum, dass man Situationen sieht, erkennt und sie dann richtig beurteilt. Und bei dieser richtigen Beurteilung, da hilft es natürlich, möglichst divers drauf zu schauen. Und da hilft männlich-weiblich, da hilft aber natürlich auch unterschiedlicher Kulturkreis, ja, auch total wichtig. Und insofern, ich bin da persönlich großer Fan von, aber das so in der Praxis immer umzusetzen, ist nicht so richtig trivial. Aber ich glaube, es geht Schritt vor Schritt in die richtige Richtung.
Das stimmt. Wie rappeln Sie sich wieder auf nach einer Niederlage?
Ja, im Prinzip ist das wie beim Sport, ja. Wenn man beim Fußball gefoult wird und im Dreck liegt, dann aufstehen, Mund abwischen, weiterspielen. Ja. Ich glaub, es ist nie verwerflich hinzufallen. Aber was verwerflich ist, ist nicht wieder aufzustehen. Und ich glaube, das zu tun und es auch irgendwie emotional zu verarbeiten und auch abzuhaken und nicht jetzt irgendwie noch tagelang drüber nachzudenken, was das jetzt wieder für ein unfairer Mist war, der einem da passiert ist, und eben zu sagen, okay, abgehakt, aber jetzt weiter nach vorne. Das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, glaube ich, die Führungskräfte generell haben sollten.
Und Sie haben damals auch schon gelernt, wie es ist, als Deutscher in der Schweiz oder in Österreich zu leben, oder? Da ist man ja nicht immer, ich spreche aus einer Erfahrung, stößt man nicht immer auf Gegenliebe.
Ja, das stimmt. Also ich habe das, damals erinnere ich noch gut, als ich mit 12 Jahren dorthin ging, habe ich gedacht, naja, die sprechen auch Deutsch oder sowas Ähnliches. Und und als die mich dann plötzlich als Deutschen ausgrenzten, so ein Stück weit, ja, dann das war für mich ein völlig unverständliches Vorkommnis. Das konnte ich erst überhaupt nicht einordnen, was jetzt das Problem ist, dass ich Deutscher bin. Das habe ich da natürlich auch ein Stück weit gelernt. Und ich glaube, da eine Sensibilität für zu haben und also das ist natürlich generell wichtig, aber ich habe eben auch eins gelernt. Ich habe mal ein Jahr in Japan gearbeitet, als ich Unternehmensberater war, bevor ich zur Luftfahrt ging. Und dann war ich der einzige Ausländer in einem Büro von 200 Japanern war, habe ich dann vorher einen erfahrenen Deutschen, der da viele Jahre gearbeitet hat, gefragt, wie ist denn das? Wie sollte man sich dann benehmen? Weil da gibt es so 1000 Regeln, ungeschriebene und was weiß ich, wo man ja alles noch falsch machen kann. Und da hat der mir gesagt, das ist wirklich eine Regel, die habe ich mir gemerkt, der hat mir gesagt, pass auf, wenn du in Japan versuchst, all die ungeschriebenen Regeln, die es dort in der Kultur gibt, irgendwie zu lernen und einzuhalten, dann hast du jetzt schon verloren. Weil wenn du es versuchst, das ist so komplex, das schaffst du nie. Aber wenn du es versuchst, dann denken die alle, du wüsstest sie und werden jede Regelverfehlung von dir quasi als Fehler abspeichern. Da hat er gesagt, er gibt mir den Tipp, geh dorthin und benimm dich so, wie man sich auch in Deutschland oder in Österreich als höflicher, zuvorkommender, anständiger Mensch verhalten würde, ohne zu versuchen, alles zu kopieren, was sie machen. Und wenn du das tust, dann wirst du dort gut ankommen. Und diese Regel habe ich mir damals zu Herzen genommen und das ist etwas, was dort sehr, sehr gut funktioniert hat. Ich bin da sehr, sehr gut aufgenommen worden, auch kulturell gut mit denen klargekommen. Und das merke ich auch, ist jetzt in Österreich ein starke, sag mal etwas, was mir hier auch sehr stark hilft. Ich bin ja auch, also empfinde mich zumindest hier als sehr gut integriert, auch gesellschaftlich gut integriert. Und ich glaube, wenn man keine doofen Fehler macht und irgendwie so die deutschen Klischees rausklärt, die sowieso nicht irgendwie meine sind, dann funktioniert das wunderbar.
Super. Ja, wunderbar. Jetzt haben Sie uns noch einen dritten Gegenstand mitgebracht.
Ja, ich habe hier einen Sneaker mitgebracht, einen Turnschuh. Der ist weiß mit roten Schnürbändeln und hier einem kleinen Logo der Austrian Airlines. Ich weiß nicht, ob man das hier irgendwie sehen kann.
Ja, wunderbar. Näher dran. Das sind also Ihre Dienstschuhe.
Das sind so ein bisschen meine Dienstschuhe, genau. Und die trage ich tatsächlich sogar relativ oft. Die trage ich übrigens auch auf diesem Homeoffice-Foto, das Sie vorhin geschrieben haben. Genau. Und diese Sneakers, die symbolisieren für mich eben auch eine ganze Reihe von Dingen. Natürlich eine Verbundenheit zum Unternehmen, um mal damit anzufangen. Und sind für mich auch, also bei wichtigen, also bei emotional wichtigen Terminen trage ich die dann auch schon mal zum Anzug, was dann immer so ein bisschen Belustigung produziert. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber sie symbolisieren für mich ein Stück Loyalität und Verbundenheit zum Unternehmen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, das also nicht nur zu demonstrieren, sondern vor allen Dingen zu fühlen und zu leben. Diese Verbundenheit zum Unternehmen. Dann ist es für mich auch ein Symbol für eine gewisse Bodenständigkeit, die mir aus unterschiedlichen Gründen wichtig ist und zu der mich auch meine Familie zwingt. Also wenn man 5 eher kleinere Kinder zu Hause hat, dann bringt einen das immer auf den Boden der Tatsachen zurück, wenn man da eintaucht, die Familie.
Während Homeschoolings stelle ich mir vor, oder?
Bei Homeschooling dann natürlich erst recht. Und wenn ich dann auch selber im Homeoffice nebenan sitze, das ist durchaus so. Aber auch die Bodenständigkeit, sag mal, auf Augenhöhe auch mit der Mannschaft umzugehen und mit denen in einem guten, fairen Dialog zu sein. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich bin keiner, der irgendwie meint, dass ich irgendwie die höher bezahlte Einsicht für mich gefressen habe und deswegen immer genau weiß, wo es lang geht. Sondern ich bin jemand, der sehr, sehr gern und sehr intensiv im Team arbeitet und gerne im Team um die beste Lösung ringt und und da auch den Dialog und auch das konstruktive Streitgespräch sucht. Und das gelingt eben nur dann, wenn man eine gewisse Bodenständigkeit irgendwie ein Stück weit mitbringt. Mhm. Und das symbolisiert das für mich. Das ist aber auch etwas, was Sport und Teamgeist ein Stück weit mit symbolisiert. Also neben dem Dialog, durch Zusammenhalt etwas, das gemeinsame Kämpfen für eine gute Lösung. Das ist, also ich bin fest davon überzeugt, dass wie im Fußball nur man lässt sich so als Team gewinnen kann und ein Team erfordert eben unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Fähigkeiten, aber dann eben vor allem ein gutes Zusammenspiel. Und dann natürlich auch, wie bei allem, was Sport bedeutet, ist das Thema Ausdauer ein wichtiges. Mhm. Jetzt gehe ich nicht mit dem Sneakers joggen, weil die dafür nicht gemacht sind. Aber ich gehe tatsächlich sehr viel laufen. Ich bin auch schon Marathon, Halbmarathon und so gelaufen. Und irgendwie, ja, das klingt heute nach so einem Manager-Sport. Aber irgendwie Ausdauer ist schon etwas, was man als Führungskraft braucht. Man braucht einen langen Atem, viel Frustrationstoleranz und eben ein langes Durchhaltevermögen, auch durch schwierige Zeiten wie jetzt, ein Jahr Pandemie. Ja, und das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Fähigkeit. Ob es ein Wert ist, weiß ich nicht, aber zumindest meine Fähigkeit.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Müssen denn Ihre Mitarbeiter auch alle rote Sachen tragen? Also auch die nicht gerade im Flugzeug sind?
Also die im Flugzeug sind. Nein, wir haben keine Uniformpflicht im Büro. Aber wir haben natürlich eine Uniformpflicht bei all denen, die jetzt im direkten Kundenkontakt arbeiten. Im Flugzeug und in der Station und auch in der Technik, auch wenn die jetzt nicht im direkten Kundenkontakt sind. Und die tragen natürlich sehr stark die Farbe Rot. Ich meine, Farbe Rot ist die Farbe Österreichs, ist die Farbe der Austrian Airlines und ist unser Erkennungsmerkmal. Und deswegen ist natürlich Rot da etwas, was viele auch tragen.
Wunderbar. Dann herzlichen Dank, Herr Flummer, für das Gespräch.
Sehr gerne. Schönen Abend wünsche ich Ihnen noch.
Das war die 11. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.